Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Ich war im Urlaub, liebe History-Gemeinde. Das darf euch natürlich herzlich egal sein, dass der Dichmann auch mal Urlaub macht. Aber warum erzähle ich euch das? Es hat einen Grund, weil ich mir selbst im Urlaub eine ordentliche Dosis History gegeben habe. Ich war nämlich in einem Schloss. Und zwar nicht in irgendeinem Schloss, sondern im Schloss Blois im französischen Loiretal. Und in diesem Schloss war ich in den Gemächern der großen Katharina de Medici. In ihren Studierzimmern, in ihrem Schlafzimmer, wo sie gestorben sein soll. Ziemlich imposantes Teil, dieses ganze Schloss, auch ihre Räume ziemlich imposant. Da hat die Medici quasi so über der Stadt gethront und von da oben ihre Ränke und Pläne geschmiedet. Das ist ja so das Klischee, ne, der Katharina de Medici, die Ränke schmieden, so eine Spinne im Netz, in dem alle Fäden zusammenlaufen. Und ich sag mal so, sie war ganz sicher ja eine der mächtigsten Frauen ihrer Zeit, aller Zeiten kann man sagen. Aber eine Spinne im Netz, das Bild, das haben sich Männer ausgedacht. Katharina de Medici, die lernen wir heute kennen in unserer Reihe der bedeutenden Herrscherinnen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfen.
Bonjour Matthias.
Boah, ich bin ganz beeindruckt von deiner Exkursion.
Boah, es war toll. War sehr wirklich schön. Richtig toll, was man da alles sehen konnte. Ritterrüstung und boah.
Ganz
und
toll.
Dieser Saal, wo die Ständeversammlung war. Ich sag's dir, Matthias, du musst da auch mal hin.
Ja, mach
ich. Aber bevor wir jetzt wieder zurückkehren ins Loiretal zu diesen schönen Schlösschen, gehen wir erst noch in zwei andere schöne Städtchen. Matthias, du fängst an.
Genau. Und zwar am 30. August können wir uns alle sehen in Berlin im Haus des Rundfunks.
Da gibt's auch schöne Schlösser in Berlin.
Dort sind wir Teil des RBB Podcast Festivals und Tickets könnt ihr bekommen, wenn ihr in eurer Suchmaschine eingibt House of Podcasts. Es beginnt am 30. August abends und da freuen wir uns, wenn ihr alle kommt.
House of Podcasts, da landet ihr auf der Seite vom RBB und könnt die Tickets euch besorgen. Und noch so ein schönes Schlösschen steht in Heidelberg. Da sind wir am 4.9. im Frauenbad. Das ist heute eine Event-Location. Und da geht's dann bei uns um den Wiener Kongress. Also am 4. September in Heidelberg anmelden könnt ihr euch auf deutschlandfunknova.de. So, Matthias, jetzt aber erstmal zu Katharina de Medici. Die stirbt in Blois, im Loiretal, sehr schönes Schlösschen, wird aber geboren, auch in einer sehr schönen Stadt, 1519 in Florenz. Aufregende Stadt zu einer aufregenden Zeit.
Das kann man wirklich wohl sagen. Die Zeitgenossen, das kann ich mir jedenfalls gut vorstellen, die werden sich schon das ein oder andere Mal die Augen gerieben haben über die vielen Neuerungen, die sie so mitbekommen. Man nennt es deswegen auch den Beginn der Moderne. Das kann man an verschiedenen Beispielen sehen. Drei habe ich mitgebracht. Mhm. Zum ersten Mal gab es großflächig Kanonen, wenn Schlachten geschlagen wurden. Und deswegen wird der Kaiser damals, Maximilian I., auch entweder der letzte Ritter oder der erste Kanonier genannt. Also war genau an der Schaltstelle. 1490, auch in dieser Zeit, wird die erste Post Linie eingerichtet von einem gewissen Janetto von Taxis. Der führte vom Hof Maximilians in Innsbruck zu seinem Sohn Philipp in den Niederlanden. Und kurz zuvor als drittes schließlich hatte Johannes Gutenberg das erste Buch gedruckt. All das waren Revolutionen, die das Leben damals wirklich entscheidend verändert haben.
Und mittendrin hatten wirklich viel ihre Finger im Spiel, eben diese Familie de Medici aus Florenz, aus der Katharina stammte. Schon ein wichtiger Einfluss, ne, diese Familie auf das Leben von Katharina.
Also sehr entscheidend, aber weniger als Inspirationsquelle, sondern wegen ihrer Lebensumstände in jungen Jahren. Also ihre Mutter starb kurz nach Katharinas Geburt, einen Monat später auch noch ihr Vater. Es musste also ein Vormund her und das war kein geringerer als ihr Großonkel Giovanni de Medici. Und der war seit 1513 Papst als Leo der Zehnte.
Onkel als Papst, auch nicht schlecht.
Und damit war Leo der Zehnte der große Gegenspieler von Martin Luther. Und es schaltete sich auch noch ein, der französische König Franz I. Der wollte nämlich, dass Katharina bei sich am Hof aufwächst. Katharinas Mutter war eine wohlhabende französische Adlige. Also man kann schon sagen, viele Potentaten hatten ein Auge auf die junge Katharina geworfen.
Gab es also so ein bisschen Reißen um Katharina, ob sie jetzt nach Frankreich an den Hof des Königs geht oder in Italien bleibt. Ich schätze mal, Clan Medici hat zusammengehalten und sie in Italien behalten.
Wie man sich das so mit Clans vorstellt, die halten alle zusammen. Katharina war vielleicht ein oder zwei Monate alt, da kam sie nach Rom, eben zu ihrem Großonkel Leo X. Als der 1521 starb, da übernahm zwei Jahre später der nächste Medici-Papst das Amt. Das war dann Clemens VII. Der agierte übrigens wie die anderen Medici-Päpste auch ziemlich weltlich. Er schmiedete Bündnisse gegen Kaiser Karl V., der nämlich wollte mehr Einfluss in Oberitalien haben. 1527 kam es zur berühmten Sacco di Roma, da plünderten kaiserliche Soldaten die Stadt und Der Papst musste in die Engelsburg fliehen. Katharina war zu dieser Zeit in Florenz und Clemens VII., der sorgte dann dafür, dass sie eben nicht an den Hof des französischen Königs ging, sondern in Rom blieb.
Das müssen wir uns mal vor Augen führen, Matthias. 8 Jahre alt ist das Mädchen zu diesem Zeitpunkt, 1527. Ein kleines Mädchen. Und ganz Europa will das Mädchen irgendwie vor der eigenen Haustür haben.
Ja, sie war einfach eine extrem reiche Frau aufgrund des Erbes ihrer französischen Mutter. Sie war Verwandte des Papstes. Das waren sozusagen zwei wirklich schwerwiegende Argumente. Sie war sozusagen heiß begehrt. Der Papst, der wollte Kaiser Karl V. aber nicht dadurch verärgern, dass Katharina am französischen Hof war, weil nämlich Karl und Franz, es ist ein bisschen kompliziert in dieser Zeit, die stritten sich um die Vorherrschaft in Italien. Also blieb Katharina in Rom bis zu ihrer Hochzeit mit Heinrich von Orléans, dem späteren französischen König Heinrich II. Und das Ganze fand statt am 28. Oktober 1533.
Also Katharina bleibt in Rom bis zu ihrer Hochzeit mit Heinrich von Orléans. Das ist 1533, sagt Matthias. Da war sie also gerade mal 14 Jahre alt. Und von dieser Hochzeit und dem Leben der Katharina de' Medici erzählt uns jetzt Luisa Philipp.
Gut, mein Kind, du bist da. Steig ein, Christine. Wir fahren zu Verhandlungen nach Cognac. Vielleicht wird dich Heinrich von Navarra heiraten. Gut für den Frieden wäre es allemal.
Madame Katharine, ich...
Denn du steig schon ein. Weißt du, Christine, ich habe so hart gekämpft für unser Königshaus, für den Frieden, für die Macht. Und ich kämpfe weiter bis zum letzten Tag. Wir können...
Ich verstehe nicht, was das mit mir zu tun hat, Großmutter.
Eure Heirat könnte den Frieden wahren und könnte mein Lebenswerk retten. Das ist die Aufgabe von uns Frauen, mein Kind. Dafür wurdest du geboren, um geschickt verheiratet zu werden. Denkst du, mir ging's anders? Habe ich dir jemals erzählt, dass ich ein Waisenkind war?
Nein.
Meine Eltern starben beide kurz nach meiner Geburt und hinterließen mir ein unermesslich großes Erbe. Alle hatten Interesse an mir, kleiner Medici aus Florenz. Ich wurde hin und her gereicht. Schon damals ging es nur um Macht und ich mittendrin.
Und dann wurdest du mit Großvater vermählt?
Ja, König Franz I. von Frankreich hatte für seinen Sohn das Machtspiel um mich gewonnen. 14 Jahre alt war ich, als unsere Galeeren in Marseille ankamen. Und dann wurde ich die Ehefrau von Heinrich von Orléans. Wir waren gleich alt und ich war sogar verliebt in ihn.
Wie schön. War er es auch in dich?
Nein. Nein, das war er nie. Er hatte nur Augen für Diane de Poitiers. Sie war groß, schlank, schön und viele Jahre älter. Mit ihr trat er bei öffentlichen Festen auf. Ich musste bis zu seinem Tod im Hintergrund bleiben. Und als ob das nicht schon Demütigung genug war, redeten von Anfang an alle nur über mein Aussehen. Meine hervorstehenden Augen, meine dunklen, üppigen Haare, meine kleine Figur. Hatte es jemanden interessiert, als ich klug war, redegewandt, anmutig, dass ich tanzen und reiten konnte und geschickt bei der Jagd war? Natürlich nicht.
Das ist also das Los der Frauen unserer Zeit.
3 Jahre nach der Hochzeit starb Heinrichs Bruder. Heinrich wurde der Thronfolger. Ich war 17 und immer noch nicht schwanger. Überall hieß es nun, man solle diese nutzlose und unwürdige Kleinbürgerin zurück nach Florenz schicken. Dieser Druck von allen Seiten.
Hat dich denn niemand am Hof unterstützt?
Ich hatte durchaus einen mächtigen Unterstützer. Der König selbst. Oh. Dein Urgroßvater. Er schätzte meinen Intellekt und er schickte mich auch nicht fort. Und das, obwohl ich noch keinen Enkel auf die Welt gebracht hatte. Seine Gunst wusste ich durchaus für mich zu nutzen. Und ich schaffte mir ein Umfeld, das mich respektierte.
Und wann wurdest du dann schwanger?
10 lange und belastende Jahre hat es gedauert. Ausgerechnet Diane de Poitiers gab mir viele Tipps und schickte Heinrich regelmäßig mit mir ins Bett. Und als ich 24 war, kam mein erstes Kind zur Welt, Franz. Ein Sohn. Wie erleichtert ich war. Ich will mir nicht ausmalen, wenn es ein... Naja, du bist mir dennoch die Liebste meiner Enkelkinder.
Du bekamst sehr viele Kinder.
Ja, 10 Stück in 12 Jahren. Diese Geburten gaben mir endlich eine Stellung im französischen Königshaus. Ich war die Mutter der zukünftigen Könige. Und dann starb mein Schwiegervater Franz. Heinrich wurde neuer König und ich Königin. Natürlich nur im Hintergrund. Ich nutzte die Zeit und lernte weiterhin unbeobachtet die Kunst des Regierens.
Und wie?
Ich besuchte Ratssitzungen, belauschte Gespräche, studierte die Politik der vergangenen Zeiten. Und dann starb dein Großvater nach 12 Jahren Regentschaft bei diesem elenden Ritterturnier. Heinrich litt so sehr vor seinem Tod. Und ich war mit 40 Witwe. Doch von diesem Punkt an war mein Sohn Franz II. König und ich seine Mutter offiziell Regentin. Und damit begann sie, meine Zeit.
Ja, deine Zeit als mächtige Herrscherin im Hintergrund.
Weißt du, Christine, in den Augen der Männer sind wir nur Beiwerk. Aber sei stets darauf vorbereitet, dass deine Zeit jederzeit kommen könnte. So, und jetzt mach nicht so ein Gesicht. Navarra soll doch Gefallen an dir finden. Kopf hoch, mein Kind, Kopf hoch.
Ihre Zeit war gekommen. Die Zeit der großen Medici. Luisa Philipp hat uns von Katharina de' Medici erzählt, hier in einer Stunde History. Bis 1547, Matthias, war Katharina also von einem Mädchen, das zwischen den europäischen Großmächten so hin und her geschachert werden sollte, zur Königin von Frankreich aufgestiegen.
Genau so war es, das kann man nicht anders sagen. Sie war damit nicht nur wohlhabend, sie stammte nicht nur aus dem Clan der Medici, sie war nicht nur mit dem Papst verwandt, der zu dieser Zeit häufiger eben auch von den Medici stammte, und nun war sie eben auch noch Königin von Frankreich. Aber um ihre Ehe, muss man schon sagen, stand es lange nicht gut. Sie hatte sich in einer ziemlich theatralischen Situation ihrem Mann unterworfen und dem gesamten Hof. Und anschließend hat sie dann mit ihm sehr viele Kinder in die Welt gesetzt, insgesamt 10. Davon sind übrigens 3 schon im Säuglingsalter gestorben. 5 ihrer Kinder wurden Könige oder Königinnen von Frankreich bzw. Spanien. Also, sie war eine der einflussreichsten oder die einflussreichste Frau in Frankreich im 16. Jahrhundert.
Sie war aber nicht nur einflussreich durch jetzt ihre vielen Beziehungen und ihre große Familie, sondern sie war auch sehr aktiv, ne? Also wirklich politisch gestaltend an der Macht.
Da werden wir gleich noch näher drauf eingehen, aber als ihr Sohn Karl IX. Wegen des frühen Todes seines Bruders 1560 König wurde. Da war der gerade mal 10 Jahre alt. Also übernahm Katharina die Regentschaft in einer Zeit der religiösen Streitereien zwischen den Katholiken, das war sie selber, und den Protestanten. Und das waren in Frankreich die Hugenotten. 1563 wurde Karl IX. Volljährig, aber das zerstrittene und das gespaltene Frankreich, das stand eben nicht geschlossen hinter diesem neuen König.
Ihre Mutter, also aus hohem französischem Hause, ihr Vater aus einer der einflussreichsten Familien Italiens oder eigentlich Europas, muss man sagen. Schwerreich, verwandt mit dem Papst, ihr Sohn jetzt König von Frankreich. Ein ziemliches Netzwerk, in dessen Mitte Katharina de' Medici da hockte. Und diese Frau wollen wir jetzt noch etwas besser kennenlernen im Gespräch mit Historiker Ulrich Niggemann. Hallo, Herr Niggemann.
Hallo.
Ich habe das am Anfang schon mal gesagt, Herr Niggemann, mir kommt Katharina de' Medici vor wie so der Prototyp der Strippenzieherin. Fast wie in einem guten Bond-Film oder so. Das Mastermind, das sich erst ganz am Ende für alles verantwortlich entpuppt. Ist das eine treffende Beschreibung für die große de' Medici?
Ich fürchte, nein.
Aha, okay.
Das ist eher die Beschreibung, die auf diese erinnerungskulturelle Figur Katharina von Medici zutrifft. Mhm. Also es gibt ja diese schwarze Legende der Katharina von Medici, die genau das beschreibt. Und da wird sie auch sehr stark auf die Bartholomäusnacht immer reduziert. Mhm. Und da ist sie genau das, so diese schwarze Witwe, diese Spinne irgendwo im Netz. Die reale Person Katharina von Medici ist, wie das immer so ist, natürlich viel komplexer und wird sich eben gerade nicht auf dieses vermeintlich Böse reduzieren lassen.
Aber da lösen Sie gleich bei mir einen Gedanken aus, Herr Niggemann. Die schwarze Witwe, haben Sie gesagt, eine Spinne im Netz. Ist das vielleicht auch so ein bisschen das Ergebnis eines männlichen Blicks, einer männlich dominierten Geschichtsschreibung auf diese Frau, die da an der Stelle politisch wahrscheinlich einfach sehr erfolgreich war?
Da spielen sicherlich eine ganze Menge Aspekte eine Rolle. Die Gender-Problematik ist sicherlich ganz klar. Als Frau Regentin von Frankreich, das war vielen auch zeitgenössisch ein Dorn im Auge, zumal wir in der französischen Monarchie nicht die Möglichkeit haben, dass eine Frau wirklich aus eigenem Recht Königin ist. Das sieht ja in England zum Beispiel anders aus. Das heißt also, dieser Aspekt des Frauseins spielt hier sicherlich auch eine Rolle. Sie ist Ausländerin in Frankreich, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Sie kommt als Italienerin in diese höfische Welt Frankreichs, wo sie zunächst mal ja gar nicht über eigene Netzwerke verfügt. Die muss sie sich erst erarbeiten. Dann spielt natürlich der Konfessionskonflikt eine ganz wichtige Rolle. Also gerade die protestantische Geschichtsschreibung, die in Frankreich traditionell für das 16. Jahrhundert sehr stark ist, hat dieses Bild natürlich ganz entscheidend mitgeprägt. Mhm.
Womit wir wieder bei der Bartholomäusnacht werden. Die schauen wir uns gleich nochmal an, Herr Niggemann. Vielleicht bleiben wir aber kurz nochmal bei der de Medici. Was können wir denn dann über die Katharina so sagen als Mensch, über ihren Charakter? Kann man da aus den Quellen irgendetwas rekonstruieren?
Sie ist ja stark geprägt von einer ganzen Reihe von Aspekten. Zum einen, Sie betonen zu Recht die Herkunft aus dem Haus Medici. Das ist eine Aufsteigerfamilie, das muss man sich klar machen. Die legt seit dem 14. Jahrhundert in Florenz einen enormen Aufstieg hin. Die kommt eigentlich nicht aus dem Kreis der alten großen Familien von Florenz, sondern erarbeitet sich erst diese Stellung im Laufe der Zeit, wird enorm reich und hebelt dann nach und nach die republikanischen Institutionen dieser alten Stadtrepublik Florenz aus und wird sozusagen zum so einer Art Fürstengeschlecht in der Toskana. Das ist ihr sicherlich bewusst, dass sie also sozusagen aus einer Aufsteigerfamilie kommt. Dann im Vergleich zur französischen Königsfamilie, auch zu den hochadligen Geschlechtern Frankreichs, stehen die Medici im Rang natürlich deutlich drunter. Auch das ist ihr sicherlich bewusst. Mhm. Das heißt, sie weiß, sie muss hier vorsichtig agieren. Sie weiß, sie ist vor allem wegen des immensen Reichtums ihrer Familie in das französische Königshaus hineingeheiratet worden. Dann kommt noch hinzu, sie ist als Waisenkind aufgewachsen, ist von Benediktinerinnen erzogen worden, hat als Kind den letzten großen Aufstand gegen die Medici miterlebt, war in dieser Situation fast so was wie eine Geisel, politisches Pfand. Auch das hat sie sicherlich geprägt und vielleicht auch zu so einer gewissen Wachsamkeit und Vorsicht animiert.
Und sie ist katholisch geprägt, oder? Wenn man überlegt, dass sie ja jetzt in dieses Frankreich kommt, das sehr geprägt ist vom Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten, da steht sie auf katholischer Seite.
Sie ist ganz sicher fromme Katholikin, von Nonnen erzogen. Sie kommt aber natürlich aus einem Umfeld, das sehr stark vom Humanismus geprägt ist. Mhm. Und das natürlich anders als Frankreich oder das Heilige Römische Reich deutscher Nation keine reformatorische Bewegung kennt. Das ist sicherlich auch ein Vorteil, denn es hilft ihr dabei, eine eher moderate, pragmatische Rolle einzunehmen. Sie gehört also nicht zu den Ultrakatholiken in Frankreich, wie etwa das lothringische Herzoghaus Guise, das ja sozusagen da eigentlich zu so einer Anführerposition der radikalen Katholiken kommt. Da gehört sie nicht dazu, sondern sie nimmt eigentlich eine vermittelnde Position ein.
Kommt sie so auch auf die Idee, dann ihre jüngste, noch lebende Tochter, Margarete heißt sie, die eben mit dem Anführer der französischen Protestanten verheiraten zu wollen, mit Heinrich von Navarra?
Das gehört genau in diesen Kontext ihrer Politik. Also man muss sich die Politik Katharina von Medici in Frankreich so vorstellen, dass sie im Grunde sehr genau weiß, dass die französische Krone in diesem massiven, auch blutigen Konflikt zwischen den Konfessionsparteien nur verlieren kann. Mhm. Das heißt, ihr ist daran gelegen, möglichst schnell Frieden im Land zu schaffen. Das macht sie auf verschiedenen Wegen. Also sie versucht es zunächst mit einem Religionsgespräch, das Religionsgespräch von Poissy 1561, wo sie also versucht, Theologen beider Konfessionen an einen Tisch zu bringen. Das klappt nicht so gut. Dann diktiert sie gewissermaßen einen Frieden mit dem Januar-Edikt von Saint-Germain. Das also im Grunde so, ja, heute würde man sagen Toleranz-Edikt, wobei wir uns immer klar machen müssen, Toleranz bedeutet nicht dasselbe wie heute, sondern es ist sozusagen eine Notstandsduldung, die hier ausgesprochen wird. Und das ist die Politik, die sie auch in den folgenden Jahren weiterverfolgt. Und die Heiratspolitik gehört mit dazu. Also das ist ja ein bewährtes Instrument, um Dynastien miteinander zu verbinden, Frieden zu sichern. Sie versucht, ihren jüngsten Sohn Heinrich von Anjou mit Elisabeth von England zu verheiraten. Es gibt ein habsburgisches Heiratsprojekt, das ist für jeden was dabei, für die englische Ehe sozusagen für die Protestanten, die Habsburger Ehe für die Katholiken. Und in diesem Kontext gehört eben auch dieser Versuch Heinrich von Navarra, der ja einerseits über die mütterliche Linie Erbe des noch eigenständigen Königreichs Navarra in den westlichen Pyrenäen ist, andererseits über das väterliche Erbe eng mit dem französischen Königshaus verwandt ist, über enormen Grundbesitz in Frankreich verfügt und der eben auch so eine Führungsposition innerhalb der hugenottischen Partei hat, den also enger an das Königshaus zu binden, um Frieden zu schaffen. Mhm. Das ist die Idee dahinter.
Das Ergebnis fällt aber dann ziemlich anders aus. Wir waren ja schon mal miteinander verabredet, Herr Niggemann, als wir eine Ausgabe, eine Stunde History, über die von Ihnen schon erwähnte Bartholomäusnacht gemacht haben. Weil statt dieser Traumhochzeit, beziehungsweise die Hochzeit findet zwar schon statt, aber in derselben Nacht kommt es in Paris zu einem ziemlich schlimmen Massaker unter Hugenotten, also den französischen Protestanten. Was ist da passiert? Ich meine, wir haben schon mal eine ganze Stunde darüber gesprochen, wir müssen es jetzt in der Kurzfassung versuchen, aber was ist da passiert und geht das auf das Konto von Katharina de' Medici?
Es geht ziemlich sicher nicht auf das Konto von Katharina de' Medici. Mhm.
Das ist die schwarze Legende, die Sie angesprochen haben.
Genau, mhm. Ne, das ist schon zeitgenössisch ihr dann zugeschrieben worden und das hat sich hartnäckig gehalten im Geschichtsbild. Das ist aber ganz sicher nicht so. Das hätte ihre gesamte Politik konterkariert. Was genau passiert, ist immer noch Gegenstand heftiger Kontroversen unter Historikern. Wir können ziemlich sicher sagen, dass die Situation dem Königshaus weitgehend entgleitet. Es gibt zu Beginn sozusagen dieser Ereigniskette einen Attentatsversuch auf den Admiral de Coligny, auch einem wichtigen Anführer der Hugenotten. Erst kurz vorher von Karl dem IX. Sozusagen nach einem Urteil gegen ihn wieder in Gnaden aufgenommen worden. Er ist Mitglied auch des Königlichen Rats und hat durchaus Einfluss auf den König. Und diejenigen, denen das am wenigsten passt, das ist die Spanientreue Partei, also die radikalen Katholiken, die ein enges Zusammengehen mit Spanien wollen. Coligny vertritt eine Politik der Intervention in den aufständischen Niederlanden. Wir haben ja da auch einen Konflikt. Die calvinistischen Niederlande, die sich gegen die spanische Herrschaft auflehnen. Mhm. Hier versucht Coligny, den französischen König dazu zu drängen, auf Seiten der niederländischen Protestanten zu intervenieren. Und da gibt es natürlich eine massive Gegenpartei, die das zu verhindern sucht. Und vermutlich hat dieses Attentat etwas damit zu tun. Das führt aber in einer ohnehin gereizten, angespannten Stimmung in Paris dazu, dass natürlich ganz schnell die Lage eskaliert. Die Hugenotten fühlen sich verraten, in eine Falle gelockt. Die werden also sehr nervös und auf katholischer Seite fürchtet man Racheakte. Das heißt also, die ohnehin aufgeheizte Stimmung, auch von apokalyptischen Vorstellungen durchdrungene Stimmung. Man glaubt ja, dass der jüngste Tag nicht mehr fern ist. Man muss sich also hier sozusagen jetzt auch bewähren, muss Reinigungsakte durchführen. Das führt dazu, dass die Situation eskaliert. Und am Ende sitzt eigentlich das Königshaus im Louvre und muss darum bangen, am Ende womöglich selber noch angegriffen zu werden. Das heißt, wir haben fast sowas wie eine revolutionäre Situation in Paris.
Und das heftet man dann nachher dieser Ausländerin, die auch noch Frau ist, die Katholikin ist, der heftet man das dann nachher an praktisch.
Genau, das sind insbesondere zunächst mal die protestantischen Narrative. Es gab ja durchaus auf katholischer Seite europaweit auch Beifall für diesen Akt oder zumindest Verständnis. Da wird natürlich dann entsprechend auch gelobt. Und das führt eben mit dazu, dass man im Nachhinein sagt, ja gut, die muss das ja irgendwie angestiftet haben. Das ist natürlich auch eine eingängige Erzählung. Das muss man sich auch klar machen. Deswegen hält sie sich vermutlich auch so hartnäckig. Also es ist immer gut, wenn man einen klaren Schuldigen benennen kann.
Historiker Ulrich Niggemann war das über Katharina de' Medici und ihr Erbe, das wir wahrscheinlich bis heute ins Jahr 2024 teilweise noch ziemlich falsch verstehen. Danke fürs Gespräch, Herr Niggemann.
Ich danke. Vielen Dank.
Jetzt schauen wir doch nochmal genauer auf diesen Nachnamen, den Katharina trägt. Katharina de' Medici. Also ein sehr berühmter Clan, hast du ja schon gesagt, Matthias. Eine große Dynastie Europas. Was ist das für eine Familie?
Naja, das war am Anfang, sagen wir mal, eine einflussreiche Familie in Florenz. Und der Aufstieg der Familie in der Stadt, der begann etwa im 14. Jahrhundert. Als erster wurde Cosimo de' Medici bekannt. Er war Banker und Kunstmäzen, aber eben auch Staatsmann. Und er lenkte die Geschicke seiner Stadt. Er sorgte für den Aufschwung der Stadt. Und auf seiner Grabplatte steht posthum die Ehrung Pater Patriae, also der verehrte Vater des Vaterlandes. Insgesamt war er der Erste, der einiges miteinander verbunden hat. Geld, Kunstförderung, Politik und Macht. Und später kam dann noch das Letzte, was fehlte dazu, nämlich der Griff nach dem Heiligen Stuhl.
Mhm, haben wir schon gesagt, ne? Einige de' Medicis als Papst, was aus heutiger Sicht ja irgendwie ein bisschen schräg erscheint. Eine reiche Familie von Bankiers und Kaufleuten, stellt ihren Fuß da irgendwie beim Vatikan in die Tür.
Ja, das passt aber schon ganz gut zusammen, weil die Päpste dieser Zeit, die waren durchaus auch weltlich unterwegs. Also sie spannten Könige und deren Heere vor den päpstlichen Karren. Sie mischten kräftig mit in der Weltpolitik ihrer Zeit. Am 11. März 1513 wird Giovanni de' Medici, Leo X. und Gegenspieler Luthers, das hatten wir schon gesagt. Am 19. November 1523 Giulio de' Medici wird Clemens VII. Und Gegenspieler von Heinrich VIII. In England. Und die Päpste in dieser Zeit, die hatten keinen besonders guten Ruf. Besonders nicht Giuliano della Rovere als Julius II. Das war, mit Verlaub, ein ganz normaler Territorialfürst. Mhm. Er veranstaltete Ämterverkauf und Ablasshandel und war irgendwie eine ziemlich fiese Möb.
Also wir sprechen von einer Familie, die das Papsttum praktisch unter sich selbst auskegelt. Ja, da müssen wir sich auch die Quants oder die Kardashians, wenn wir in 2024 schauen wollen, warm anziehen. Die De Medici waren nicht irgendwer, sondern sie waren die wahrscheinlich reichste und einflussreichste Familie der beginnenden Neuzeit. Und die hat sich Volker Reinhardt genauer angeschaut, Historiker, den ihr hier immer wieder gerne hört, wenn es um die Geschichte Italiens geht. Hallo, Herr Reinhardt.
Guten Tag, hallo, vielen Dank für das Gespräch.
Es ist ja ein bisschen, Herr Reinhardt, wie mit den großen und reichen Familien heute. Die De Medici hatten in vielen Gewerken so ihre Finger im Spiel, offensichtlich in ihrem Kerngeschäft, den Finanzwesen, genauso offensichtlich aber auch in der Politik. Sie finanzierten und stifteten aber auch Kunst, ließen Architektur entstehen, förderten die Wissenschaften, also alles Mögliche wirklich im Portfolio. Was sticht für Sie da vielleicht heraus? Also was waren die De Medici im Kern?
Sie waren Machtpolitiker. Sie haben eine ganz klare Zielvorgabe, die alle anderen Tätigkeiten zusammenfasst, bündelt und legitimiert. Sie wollen die Republik Florenz mittel- und langfristig in ein Medici-Fürstentum umformen. Mhm. Diesen Masterplan gibt es seit der Machteroberung durch die Medici-Interessengruppe innerhalb der Florentinischen Republik, also ab 1434. Es hat fast genau 100 Jahre gedauert, bis sie am Ziel waren. Aber diesen Plan...
Ziemlich schnell, oder, Herr Reinhardt, wenn man sich das so überlegt, dass eine Familie die Kontrolle über eine Stadt übernimmt?
Das konnte handstreichartig natürlich auch schneller passieren, aber die Medici wollten sich absichern. Ein Putsch war schnell gewonnen und schnell wieder rückgängig gemacht. Sie wollten, wir würden heute sagen, Strukturen und Mentalitäten verändern. Und das dauert. Das ist schwierig. Also wenn wir sie heute in griffige Schlüsselwörter fassen, würde ich sagen, sind virtuose Fädenzieher hinter den Kulissen. Sie sind skrupellose Machtpolitiker. Sie sind Meister der Propaganda. Sie erzeugen virtuelle Welten. Sie sind Gesinnungsinfluencer, würden wir heute wahrscheinlich sogar sagen.
Okay.
Denn sie wollen letztlich Akzeptanz. Sie wollen, dass zumindest der ausschlaggebende Ausschnitt der florentinischen Gesellschaft am Ende ihre fürstliche Herrschaft akzeptiert. Und das kann man nicht nur auf Macht und Gewalt gründen. Im Gegenteil, die Medici sind uns heute sympathisch, weil sie zwar mit skrupelloser Machtraison, Staatsraison im Sinne Machiavellis vorgehen, aber bemerken, von einer Ausnahme abgesehen, sehr unblutig. Sie verbannen ihre Gegner und lassen sie, wenn sie sich in der Folgezeit gefügig zeigen, auch wieder zurückkehren. Also es rollen wenig Köpfe.
Also haben sie uns eigentlich erfolgreich bis heute influenced, wenn man so möchte?
Ja, wer durch Florenz geht, kann sich diesem Einfluss gar nicht entziehen.
Ja, das ist wahr.
Mhm. Sagen wir mal, die Vermittler, die Akteure der Influencer sind Donatello, Botticelli, widerwillig auch der geschworene Medici-Feind Michelangelo Buonarroti, der trotzdem auch Propagandakunstwerke der Medici schafft. Und dieser Höhenwanderung der erlesensten Hochkultur kann sich niemand entziehen.
Das wäre, als würde man heute Taylor Swift und Beyoncé quasi im eigenen TikTok-Kanal haben oder so, wenn wir den Vergleich mal wagen wollen. Ne?
dazu spare ich mir den Kommentar. Also, was die Funktion angeht, kann man das sicher vergleichen.
Ja.
Was das Niveau angeht, da bin ich zu altmodisch.
Okay, verstehe ich. Den Vergleich würde ich vielleicht auch scheuen, erst einmal da Taylor Swift mit Michelangelo.
Ich habe nichts gegen die, aber den Vergleich mit Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli und Co.
Da müssen wir vorsichtig sein.
Da gehe ich nicht ganz mit. Ja. Was die Funktion angeht, ja.
Die De Medici lassen sich wohl bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen, Herr Reinhardt. Und es gibt sie aber tatsächlich bis heute. Ich habe relativ gestaunt, einer der De Medici war noch in den 70er Jahren, das nur mal so als Beispiel, Präsident in Brasilien und regierte da eine ziemlich brutale Militärdiktatur. Welche Medici stechen denn für Sie in dieser langen Familiengeschichte heraus?
Also ich will mir nur zu nahe treten, aber die Medici sind längst ausgestorben. Der Name Medici besteht fort, aber teilweise von Hochstaplern und Identitätsfälschern. Über den brasilianischen kann ich im Einzelnen nichts sagen, aber in Europa gibt es sie nicht mehr.
Die versuchen vielleicht, da sind wir wieder beim Thema gerade, die versuchen in diesem Lichte zu baden.
Ja. Es gab eine unbedeutende Nebenlinie, die noch etwas länger existiert hat, aber die Medici sind im 18. Jahrhundert ausgestorben, sie gibt es nicht mehr. Mhm. Aber der Name, das ist interessant, dass man an diesen Namen anknüpft, der eben in der europäischen Erinnerung, in der europäischen Kulturgeschichte einzigartigen Glanz hat. Als Voltaire im 18. Jahrhundert seine Menschheitszivilisationsgeschichte schreibt, haben die Medici da in der dritten von vier Etappen einen ganz hohen Ehrenplatz.
Mhm. Und welche Medici stechen vielleicht denn tatsächlich heraus in dieser Geschichte?
Also einer ganz weit vor den anderen, ganz prominent, und zwar der eigentliche Statusbegründer Cosimo de' Medici, Cosimo il Vecchio, der Ältere. Das ist, wir auch durch neueste Forschung, teilweise auch durch von mir betreute Doktorarbeiten, wissen wir noch genauer, was für ein Meister der Beeinflussung, des Fädenziehens hinter den Kulissen, der Netzwerkknüpfung und der dadurch ausgeübten Einfluss und Macht dieser Mann gewesen ist. Wir können sein Programm auf eine ganz kurze Formel bringen: Geld in Macht ummünzen. Er kauft sich in Florenz seinen Mitbürger, ungefähr so wie die Mafia das auch gemacht hat. Man finanziert Hochzeiten oder tilgt Steuerschulden, damit die Politikfähigkeit nicht verloren geht. Man erweist große Gefälligkeiten breiten Schichten gegenüber und bekommt ziemlich unbegrenzte Loyalität als Gegenleistung, Unterstützung in allen politischen Manövern. Also der Vergleich Medici-Mafia stammt nicht von mir, sondern von sehr geschätzten Kollegen aus dem englischen Sprachbereich, Cosimo Padrino. Ganz falsch ist das nicht, natürlich mit großen Unterschieden. Wie gesagt, die Medici haben ihren Aufstieg zur Macht mit so wenig Blutvergießen wie möglich bewältigt. Mhm. Das kann man ja von der Mafia nicht sagen.
Unter Cosimos Nachfahren finden sich dann ja auch noch zwei Päpste. Also da geht tatsächlich eine Familie sozusagen in den Vatikan über. Wie kam da das eine zum anderen?
Erst einmal durch ein Kardinalat. Der zweite, ja, für die Geschichte der Medici ausschlaggebende, prägende, ist Lorenzo de' Medici, in der deutschen Renaissance-Verherrlichung gerne mit dem Namen Lorenzo der Prächtige übersetzt wird. Das ist der Enkel Cosimos, des Statusbegründers. Der sieht, dass dieses Unterfangen Umwandlung Republik in Medici-Fürstentum zunehmend schwieriger wird, weil die Bank der Medici nicht mehr so floriert wie vorher. Sie geht nicht unter, das wissen wir heute. Sie wird ja durch eine Art Outsourcing aber weniger präsent und ist auch insgesamt nicht mehr so profitabel. Die einflussreichen Kreise sind noch nicht bereit, ein Medici-Fürstentum zu akzeptieren. Also muss man ein zweites Standbein haben. Man muss einen zweiten Machtstützpunkt bilden. Und den bildet man durch ein geschickt eingefädeltes Manöver mit dem damals regierenden Papst, dessen Sohn, Päpste hatten damals Söhne, darf eine Medici-Tochter heiraten. Und als Mitgift bekommt der damals 13-jährige zweitgeborene Sohn Lorenzos ein Kardinalat. Das wird erst ein paar Jahre später offiziell gemacht, aber die Medici haben auf diese Weise eine starke Position in Rom. Damals gibt es ungefähr 20 Kardinäle. Also statistisch ist die Chance, selber Papst zu werden, für jeden Kardinal ungefähr 5%. Und das gelingt. Mhm. 1513 unter ganz ungewöhnlichen Umständen. An sich ist dieser Medici-Kardinal Giovanni de' Medici zu jung. Er ist erst 37. In dem Alter wird man nicht Papst, weil andere auch noch mal an die Regierung wollen. Aber es gelingt in diesem Fall. Und dadurch überstehen die Medici kritische Phasen. Sie werden von 1494 bis 1512 mit ihrer Hauptlinie aus Florenz vertrieben. Es bildet sich da also wieder eine breitere, auch auf den Mittelstand gestützte Republik mit ausgesprochener Medici-Feindseligkeit. Und dadurch, dass man den Kardinal und dann ab Anfang 1513 auch den Papst hat, retten sich die Medici wieder in die Macht von Florenz zurück.
Und retten sie sich dann über Katharina de' Medici, mit der wir ja heute hier angefangen haben, auch noch nach Frankreich?
Für das Überleben der Medici-Macht in Italien ist das nicht entscheidend. Mhm, okay. Aber sie steigern ihren Status. Katharina sollte ja ursprünglich nicht den neuen König von Frankreich, sondern den zweitgeborenen Sohn des damals regierenden Königs heiraten. Sie war also nicht als Königin vorgesehen. Mhm. Das wird sie, weil der erstgeborene Sohn Franz des Ersten ziemlich jung stirbt und der zweitgeborene Heinrich II. Dann an die Macht kommt. Das ist eine flankierende Maßnahme, denn die Medici hatten an sich einen schlechten Ruf. Bankier war im christlichen Europa ein Synonym für Wucherer. Und Geldverleihen war an sich von der katholischen Kirche verboten. Also die Medici hatten ein Prestigeproblem. Durch zweimalige Heirat in das französische Königshaus, 1600 gelingt das noch einmal, verwischt man so ein bisschen die Spuren.
Sie haben es aber schon gesagt, Herr Reinhardt, die Medici sind mehr oder weniger ausgestorben, schon in Florenz begann dann irgendwann ihr Abstieg. In Frankreich konnten sie sich noch positionieren im Königshaus, aber wann begann denn der große Abstieg dieser Familie?
Ich würde sagen, den hat es eigentlich gar nicht so gegeben.
Ah ja.
Die Medici bewahren ja ihre Macht in Florenz trotz zweimaliger Vertreibung. 1494 bis 1512, 1527 bis 1530. Ab 1537 regiert ein Herzog, der dann gut 30 Jahre später sogar Großherzog wird. Und dann regieren die Großherzöge der Toskana über ein Territorium, das dann auch noch um Siena erweitert wird, bis zu ihrem schiedlich-friedlichen Aussterben im Jahre 1737. Also sie bleiben das, was sie werden wollten, Herren von Florenz, mit einem fürstlichen Titel, mit dem Titel des Großherzogs. Ihre große Zeit, ja, ist die wirklich vorbei? Im 17. Jahrhundert sponsern die Medici einen gewissen Gelehrten, der bis heute zu Recht einen sehr großen Namen hat. Er heißt Galileo Galilei.
Von dem habe ich auch schon mal gehört, ja.
Also sie werden im 17. Jahrhundert Sponsoren der naturwissenschaftlichen Revolution, die sich in dieser Zeit vollzieht. Also sie behaupten sich eigentlich sehr achtbar, auch wenn sie nicht mehr die Rolle des Kunstsponsorings spielen wie im 15. Jahrhundert.
Also wirklich eine beeindruckende Familiengeschichte, kann man nicht anders sagen. Die Geschichte der De Medici, das hat uns Volker Reinhardt eben erklärt hier in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Reinhardt.
Ich danke Ihnen.
Also jetzt haben wir eben natürlich auch schon wieder von Lorenzo gehört und von Cosimo erfahren, also großen Herren des Hauses Medici. Kommen jetzt aber doch eben wieder zurück zu Katharina de Medici. Denn als wir Anfang des Jahres angefangen haben, hier mit dieser Reihe über bedeutende Herrscherinnen in einer Stunde History, da haben wir eine Mail bekommen. Eine Mail von Maximilian. Und der hat uns auf seine Großmutter aufmerksam gemacht. Historikerin Martha Schad nämlich, die schon seit Jahrzehnten zu Frauen der Geschichte forscht, die vielleicht weniger Aufmerksamkeit bekommen haben, als ihnen zusteht. Jetzt ist sie in der Leitung. Hallo Frau Schad.
Ja, danke schön. Das stimmt alles bisher. Yes.
Und Sie haben einen ganz netten Enkelsohn, oder? Wenn wir mit dem nochmal kurz anfangen wollen.
Doch, doch. Das ist ein sehr freundlicher Enkelsohn und er kümmert sich auch um mich und er ist an allem interessiert, was auch mit meinen Büchern zu tun hat.
Und er hört auch eine Stunde History. Das gefällt mir persönlich auch sehr gut. Also da kommen wir gut überein.
Ja.
Reden wir jetzt aber über Katharina de Medici.
Ja.
Da greifen wir ja schon sehr weit oben ins Regal, wenn es um bedeutende weibliche Persönlichkeiten geht. Einer ja oft doch männlich dominierten Geschichte, oder?
Ja, das würde ich auch so sehen. Aber nachdem ich inzwischen schon 40 Bücher in etwa 40 Bücher über Frauen in der Geschichte geschrieben habe, kenne ich mich aus und weiß, dass inzwischen sehr viele Historikerinnen auf dieser Welt sind, die auch dann zu Frauenthemen forschen und auch Historiker inzwischen ganz interessant finden, wenn eine Frau ihr Interesse erregt.
Nehmen wir vielleicht da noch mal kurz eine Zahl von heute zu Hilfe, Frau Schad. Heute gibt es an der Spitze deutscher Börsenunternehmen mehr Männer, die Christian heißen, als Frauen insgesamt, egal wie sie heißen. Das ist 2024. Wie hat Katharina de Medici es dann im 15. Jahrhundert so weit bis an die Spitze geschafft?
Ja, da gehen die Meinungen auch sehr auseinander mit ihr. Denn es gab bisher sehr lange die Meinung, dass Katharina von Medici die Hauptschuld an dieser Pariser Bluthochzeit trug.
Die Bartholomäusnacht.
Ja, die Bartholomäusnacht. Aber dass Katharina diese Hochzeit geplant hatte mit dem Ziel, die Hugenotten ans Messer zu liefern, das erscheint gänzlich abwegig. Heute gilt sie längst als hochgebildete, verkannte Herrscherin.
Das haben wir vorhin auch schon ganz kurz mit Ihrem Kollegen Niggemann angerissen. Das ist irgendwie so dann ein typisches Bild, das von einer Frau gezeichnet worden ist. Ne? Wenn sie erfolgreich war, dann muss sie irgendwie intrigant gewesen sein, brutal und kalkulierend oder sowas.
Ja, und das stimmt eigentlich nicht. Und was mir so gut gefällt, ist die Tatsache, dass Heinrich IV. Seine Schwiegermutter in die Königsgruft nach Saint-Denis hat umbetten lassen. Und von ihm gibt's nämlich auch einen Ausspruch. Er meinte, sie sei gezwungen gewesen, eine seltsame Rolle zu spielen, auch um ihre Söhne zu schützen, die unter der weisen Führung dieser scharfsinnigen Frau regiert haben, weil ihre Söhne haben ja alle regiert.
Aber das würde ja fast bedeuten, dass Katharina de' Medici schon in ihrer Zeit erkannt hat, dass sie da eine Rolle zu spielen hat.
Ja, sie hat es schon erkannt, aber, die, aber alle anderen Nachfolgenden, die sich mit ihr beschäftigt haben, die haben das nicht erkannt. Mhm. Und dass sie eine hochgebildete Herrscherin war. Und ihr Mann kümmerte sich sowieso mehr um seine Mätressen. Und als dann diese heilige Bartholomäusnacht war, kam es zu dieser Katastrophe. Was geschah eigentlich? Katharinas katholische Tochter Margarete sollte mit dem Hugenotten Heinrich von Navarra verheiratet werden, um einen Frieden zu schließen, nicht um die Hugenotten ans Messer zu liefern, was immer wieder wiederholt wird.
Mhm. Wenn man sich mal anguckt, was Sie so alles schreiben, Frau Schad, und auch veröffentlichen, manchmal zwei oder gleich drei Bücher in einem Jahr, dann scheint es ja aber noch eine ganze Menge mehr wichtige Frauen als Katharina de' Medici gegeben zu haben und auch noch mehr als Elizabeth, Victoria, Marie Curie. Da gibt es ja, sag ich mal, so diese Klassiker, die dann immer wieder bemüht werden, aber es gibt noch viel mehr.
Ja, es gab zum Beispiel eine Schwester Pascalina, die unter Papst Pius XII. Eine wichtige Rolle gespielt hat und die war völlig vergessen. Es gibt zwar ihren Friedhof in Rom oder ihr Grab in Rom, aber sie war überhaupt nicht auf dem Schirm von irgendjemand.
Ich kann es mir irgendwie leider auch fast denken, aber erklären Sie es doch nochmal mit Ihren Worten. Woran liegt das, dass Frauen wie Pascalina einfach so vergessen werden?
Ja, die haben einfach nicht das Interesse ihrer männlichen Historiker erreichen können. Und seitdem es mich gibt, gibt es ja viele neue, zum Beispiel Kaiserin Elisabeth und ihre Töchter. Also die Töchter haben nie eine Rolle gespielt, spielen aber im Leben der Kaiserin Elisabeth, der ach so geliebten Sissi, eine große Rolle. Und oder Stalins Tochter Svetlana Alileyeva, die hatte ich übrigens auch dann noch besucht in Amerika. Die lebte damals noch, die ist 2011 gestorben. Und es war ein großes Erlebnis mit dieser Stalins Tochter Svetlana am Tisch zu sitzen, ihr zuzuhören, ihre Wutanfälle über mich ergehen zu lassen. Und es gab auch keine kluge Biografie über Stalins Tochter Svetlana.
Im Gegenzug gibt es, wenn man auf historische Biografien schaut, ja wirklich Bücher über Hinz und Kunst der Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf, solange es nur Männer sind. Das heißt, unsere Vorstellung, dass wir sagen das ja immer so, Geschichte wurde von Männern geschrieben, liegt aber eben auch daran, dass wir nur über Männer schreiben, oder? Dass unsere Geschichtsschreibung so aussieht.
Das ist nämlich ganz richtig, was Sie sagen. Und drum ist es ganz wichtig, dass es viele Historikerinnen jetzt gibt, die einfach über Künstlerinnen, über Philosophinnen, Wissenschaftlerinnen, Kämpferinnen oder Heilige auch mal berichten. Und das ist ganz wichtig. Ich kann Ihnen noch ein Beispiel nennen. Ich sitze gerade an einem Buch über die heiligen und seligen Frauen, die auf den Kolonnaden von Bernini in Rom sind, also neben dem St. Petersdom. Mhm. Und da stehen nun tatsächlich 38 selige und heilige Frauen droben. Und über die hat noch nie jemand geschrieben.
Wahnsinn. Wenn ihr über diese 38 heiligen und seligen Frauen mehr erfahren wollt, dann schaut mal, wann Martha Schads neues Buch erscheint. Und ohnehin, schaut in ihre Bibliografie. Da werdet ihr jede Menge sehr spannende Frauen der Menschheitsgeschichte treffen. Danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Schad.
Ich danke Ihnen auch sehr herzlich. Auf Wiederhören.
Ich habe euch ja gleich am Anfang erzählt, dass ich neulich in Schloss Blois war, wo Katharina de' Medici eben ein- und ausging und wo sie eben auch nicht zuletzt dann am 5. Januar 1589 in ihrem Schlafzimmer auch gestorben sein soll. Ja, und als ich dann in diesem Schlafzimmer stand, vorm Bett der Medici, das ist da alles noch so aufgebaut, da hatte ich schon einen ziemlichen Schauer auf dem Rücken. Weil Katharina de' Medici, das haben wir spätestens heute gelernt, war eben nicht irgendwer. Katharina de' Medici, Matthias, ist die vierte Frau in unserer Reihe bedeutender Herrscherin jetzt gewesen und wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit.
Ja, mich hat sie auch wirklich sehr beeindruckt, und zwar aus mehreren Gründen. Denn sie hat sich offenbar der am französischen Hof herrschenden Männerklique einerseits unterworfen, aber ihr andererseits auch standgehalten. Also sie hat die gesellschaftlichen Umstände ihrer Zeit akzeptiert, aber sie konnte eben auch mit ihnen spielen, wenn es die Situation erlaubte. Sie stammte aus einer faszinierenden Familie oder besser gesagt Dynastie. Die Medicis, das waren Kunstmäzene, Stadtpolitiker, Päpste und Kriegsherren und obendrein wirklich schwer reich. Und schließlich war sie Königin und Verwandte zweier Päpste. Und das alles machte aus ihr eine schillernde und machtbewusste Frau. Aber die Schattenseiten, etwa die harte Verfolgung der Protestanten, also der Hugenotten, die bleibt natürlich auch.
Mhm. Tja, Licht und Schatten, Business as usual ein bisschen in der Geschichte von uns Menschen. Nächstes Mal in einer Stunde in History geht es eigentlich auch wieder um Licht und Schatten. Eher eine Idee aus der Kategorie Licht, die aber aus einem ziemlichen Schatten erwachsen ist und heute auch unter schwerem Schatten steht. Nächstes Mal geht es nämlich um die Gründung des Europarates 1949. Aber Momentchen, bevor ihr aussteigt, noch ein Hörtipp von uns, und zwar ein wirklich wichtiger und toller dieses Mal zur Geschichte von Viktor Klemperer. Viktor Klemperer ist ein Zeitzeuge im besten Sinne. Von 1918 nämlich bis 1959 hat er Tagebuch geschrieben und in dieser Zeit drei prägende Phasen deutscher Geschichte erlebt und eben von ihnen auch erzählt. Klemperer beobachtet zum Beispiel die Unruhen der Weimarer Republik und den zunehmenden Antisemitismus damals. Er selbst ist jüdischer Herkunft, konvertiert aber schon 1912 zum christlichen Glauben und wird evangelisch. Er notiert präzise die allmähliche Ausgrenzung, die Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus erfahren müssen und wie ihr Leben immer mehr zur Schikane wird und schließlich in Verfolgung endet. Nach 1945 hofft Klemperer dann auf einen radikalen Neubeginn in der jungen DDR, hat aber sofort das Gefühl, dass vieles in die falsche Richtung läuft, als er die Inszenierungen der Macht wiedererkennt und ihn das eben an die 1920er und 30er Jahre erinnert. Ein neuer Podcast erzählt jetzt davon in drei Staffeln. Die Geschichte geht weiter, Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Mit Historikerin und Journalistin Leonie Schöler, die uns erklärt, was damals passiert ist und wie alles vielleicht bis heute weiterwirkt. Ab 29. Juli könnt ihr das hören in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt. Danke dir, Matthias. Ich bin Markus Dichmann. Denkt an Heidelberg am 4. September und an Berlin am 30. August. Macht's gut. Ciao.
Genau.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.